Warum haben Menschen in der Steinzeit aus Mammut-Elfenbeinfiguren geschnitzt? Nicolas Connard, geboren in den USA, seit 1995 Professor in Tübingen, kann das erklären. Der Ausgräber der Venus vom Hohlefels, der weltweit ältesten Menschenfigur. Herr Connard, wie war das im August 2008, als Sie da aus einer Höhle auf der Schwäbischen Alb 9 kleine Elfenbeinstückchen zutage förderten?
Ja, man muss wissen, für uns ist es ganz normal, dass eine Grabung läuft. Die Funde kamen aus Quadrat 30. Eine Frau aus der Schweiz, von der Uni Zürich, hat da gegraben. Alexia hieß sie. Meine Mitarbeiterin Maria Marlene und andere Leute waren da. Und es war Alexia, die Frau Marlene das Hauptstück gezeigt hat. Und es wurde sofort klar, dass es ein Teil von dem Oberkörper einer Frau war, was ein Fund ist, was aus dieser Zeit so gut wie unbekannt war. Und in den darauffolgenden Tagen war es so, dass die ganze Mannschaft sehr scharf gestellt war auf die kleinen Teile. Insgesamt kamen dann 9 Funde raus. Und für mich war eine Sensation, als ein Stück entdeckt wurde. Das war eine Brust und die Hände mit den sehr sorgfältig geschnitzten Fingern liegen gegen den Körper unter den Brüsten. Und als die zweite Brust und die zweite Hand draufpasste, dann wurde es für mich schön und vollendet. Ab dem Zeitpunkt von der Ästhetik her und überhaupt von der Vollständigkeit her wurde es dann wirklich echt spannend. Und dann spätestens zu diesem Zeitpunkt konnte man es 100% einordnen.
Das ist jetzt kein Wunder, dass Sie einen Teil der Brust gefunden haben, weil diese Figur ist eigentlich fast nur Brüste und Schamlippen.
Ja gut, in der Tat sind die Geschlechtsmerkmale sehr stark ausgeprägt. Das ist ganz klar, zeigt auch, dass durchaus die Sexualität und Fortpflanzung im Mittelpunkt steht. Und das ist nicht zufällig, sondern ausgesprochen relevant für die Deutung.
Die Figur ist 6 Zentimeter etwa hoch, ja. Und eben diese Geschlechtsmerkmale sehr, sehr deutlich. Ist das pornografisch?
Ach nein, natürlich nicht. Pornografie ist ein Ausdruck von der Jetztwelt. Und also in der Steinzeit gab es natürlich Sexualität, Fortpflanzung, Sex, Liebe. Aber jetzt Pornografie ist ein Begriff, was zu unserer Gesellschaft gehört. Ich würde es nicht anwenden in der Steinzeit und erst recht nicht in der Altsteinzeit, in dieser Zeit vor 40.000 Jahren, als moderne Menschen zum ersten Mal nach Europa kamen.
Finden Sie eigentlich diese Venus schön?
Ja, ich finde es ausgesprochen schön und vor allem ausgesprochen bedeutend, weil die Frauenfigurinen in der Eiszeit sind vor allem bekannt im sogenannten Gravettian. Das ist die Zeit, die, sagen wir, im Schnitt 10.000 Jahre später liegt.
Das ist die Venus von Willendorf
zum Beispiel. Die Venus von Willendorf ist etwas mehr als 10.000 Jahre jünger. Und diese Periode ist die sogenannte Venusphase des Paläolithikums. Und dass wir gut 10.000 Jahre älter sowas finden, ist fantastisch. Und ich sagte vorhin, das Spannende ist, sobald man etwas kennt und weiß, wonach man sucht, dass man auch andere Belege findet. Und wir haben vor einigen Jahren eine zweite Frauenfigurine entdeckt. Das ist erstmal nur eine Brust und die Fingerspitzen, die wahrscheinlich
die Bruststützen.
Stützen genau wie in der Hauptfigur. Aber es sind nur 2 kleine Fragmente. Es ist zu wenig, um ein Gesamtbild herzustellen. Es ist etwas größer, so wie es aussieht. Und das ist das Tolle, die Puzzlearbeit. Das ist Ewigkeiten dauert, diese ganzen Dinge zusammenzubekommen. Und auch wenn ich tot bin, werden Leute weiterforschen und wahrscheinlich die fehlenden Teile von diesen Figuren finden.
Ist es Ihnen nicht möglich zu sagen, also die Figur ist nicht wirklich schön, aber dafür ist sie sehr bedeutend?
Ich habe kein Problem, wenn Sie es hässlich finden, aber vielleicht, weil es wissenschaftlich so ungeheuer wichtig war, empfinde ich es als schön und meine Freude, die ich erlebt habe, als ich es zuerst gesehen habe, war grenzenlos, aber das gilt für mehrere dieser Funde.
Ist man da außer sich, wenn man sowas findet?
Sagen wir so, in der Regel ist die Grundhaltung den Ball flach halten, einfach die Arbeit machen und das durchziehen. Und viele Leute können gar nicht vorstellen, dass man Wochen oder Monaten lang handwerklich arbeitet, ohne dass man Erfolge hat. Aber es ist auch sehr schlecht für eine Mannschaft, wenn die Begeisterung durch die Decke geht und dann geht man zurück zum Alltag. Und deswegen versuche ich, die Grundhaltung gleichmäßig zu halten. Aber natürlich bei den großen Entdeckungen, natürlich feiert man, natürlich ist das eine Sensation. Natürlich lädt man Kollegen ein. Man will auch von Kollegen, die ich sehr schätze, hören, Mensch, was hältst du davon? Ist es nicht ungewöhnlich? Und wir haben das Glück, dass wir sehr oft ungewöhnliche Sachen finden und wissenschaftliches Neuland betreten. Und in der Fachwelt gibt es natürlich eine gemeinschaftliche Miteinander, was ich genieße.
Was stellt dann diese Figur dar?
Wenn man das Stück anschaut, fällt es sofort auf, dass die Beine nicht da sind, die Füße nicht da sind. Das heißt, Fortbewegung spielt für die Darstellung keine Rolle und vor allem der Kopf ist gar nicht da. Ja, es gibt eine Öse, das heißt, der Fund könnte suspendiert werden, am Hals getragen oder sonst.
Aufgehängt werden.
Aufgehängt und es geht um diese Figur sicherlich nicht um ein Individuum, sonst hätte es ein Gesicht. Was da ist, ist sehr deutlich zu erkennbar, die Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsdreieck sehr intensiv ausgeschnitten, auch die zwei sehr große Brüste und ich denke, die Darstellung steht in Verbindung mit Geburt, Fortpflanzung und Fruchtbarkeit in diesem Sinne.
Die Figur hat etwas Spirituelles.
Ja, ich denke auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen komplett zu, dass die Personen, die mit der Figurine zu tun hatten, natürlich in irgendeiner Form erwartet haben, dass eine Kraft übertragen wird. Ich denke, es wird auch eingesetzt, direkt in Zusammenhang mit Fortpflanzung und Geburt. Ich sehe das eher in einen weiblichen Bereich und etwas, wo vielleicht eine Mutter die Figur an ihre Tochter oder eine Enkeltochter weitergibt. Und im allgemeinsten Sinne sehe ich das tendenziell zu Hause in ein Umfeld, wenn man so will, von Paläohebern. Das heißt aber nicht, dass es nur so sein muss. Die Figuren haben unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten, geben unterschiedliche Erklärungsansätze her. Und es hängt ein bisschen davon ab, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet.
Man könnte annehmen, dass Steinzeitmenschen um Beistand bitten, zum Beispiel gegen Hungersnot, dass sie gut jagen können, oder gegen Kälte, dass sie geschützt sind vor dem Erfrieren oder gegen Krankheit. Warum machen Sie so eine Figur, die mit Fruchtbarkeit zu tun hat?
Ich habe keine eindeutigen Antworten auf diese Fragen. Und wir können gewisse Hinweise auf Religion finden. Aber jetzt genau, welche spirituelle, persönliche Verbindung ein Mensch vor 40.000 Jahren mit diesen Elfenbeinfigurine gepflegt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Und wenn Sie mehrfach betonen, dass das Leben damals so schwer war, ich sehe das nicht unbedingt so. Für die Menschen, die nur das kannten, Jagd auf Pferd, Rentier, dass die Landschaft voller Mammuts und Vollnashörner und Löwen und alle möglichen Höhlenbären, das war bestimmt auch aus deren Sicht eine wunderbare Sache. Die kann nichts anderes. Und so gesehen würde ich nie behaupten, dass es für die ungewöhnlich war, stressig war. Die hatten alles eigentlich voll im Griff. Hin und wieder gab es Probleme. Mein Gott, es war ausgesprochen kalt oder man hat Pech irgendwo. Man hat einen Misserfolg bei der Jagd oder eine Verletzung oder ein Kindergeburt geht schief, eine Mutter stirbt, ein Kind stirbt. Sowas kann es mal geben, aber prinzipiell hatten sie alles im Griff. Und vor allem, die kannten nichts anderes. Die hatten alles im Griff, denke ich.
Also ich stelle mir das Leben in der Steinzeit auch deshalb ganz besonders schwierig vor, weil ich den Roman gelesen habe, Die Venus aus dem Eis. Da haben Sie ja mitgeschrieben an dieser Geschichte. Und da wird das Leben ja ganz besonders hart dargestellt. Ich habe mich überhaupt gewundert, an wie vielen Sachen Sie eigentlich alles mitgewirkt haben, auch an einem Dokumentarfilm von Werner Herzog. Sie sind auch Museumsdirektor, zweifacher Museumsdirektor, neben Ihrer Tätigkeit als Professor in Tübingen. Es ist schon Ihr Bemühen, diese Spitzenforschung sehr populär und unterhaltsam auch zu präsentieren. Kann man das so sagen?
Gut, alle diese Projekte haben einen unterschiedlichen Hintergrund. Wenn Werner Herzog fragt, ob ich zur Verfügung stehe für ein Gespräch, sage ich nicht nein. Ich habe ja gesagt. Jetzt das Buchprojekt mit Jürgen Wertheimer. Die Sachen, die im Buch sind, sind alle Sachen, die entweder belegt sind oder zumindest möglich sind. Und für mich als Wissenschaftler und Urgeschichtler ist das wunderbar, weil natürlich die Vergangenheit entsteht aus unterschiedlicher Narrative. Und aus meiner Sicht könnte ein Daniel Kehlmann oder sonst jemand diese Fakten nehmen und eine komplett andere Geschichte machen. Und diese Geschichten sind für mich gleichzusetzen mit wissenschaftlichen Hypothesen, die überprüft werden, vielleicht widerlegt werden können. Und für mich hat das doch eine Wissenschaftlichkeit. Natürlich hat ein Roman eine völlig andere Emotionalität als meine, sagen wir eher naturwissenschaftliche Arbeiten.
Ich habe mich gewundert, als ich all das festgestellt habe. Ich dachte, da ist schon noch mal etwas anders. Sie stammen ja aus den USA. Ob Sie das aus den USA mitgebracht haben, dass man die Forschung eben so gut verkauft, doch?
Das glaube ich nicht. Ich will mich nicht zu Tode langweilen. Ich mache, was ich für sinnvoll halte. Und wir haben einfach das Glück, ein Fach zu begleiten, wo wir Sachen finden und entdecken und Hypothesen entwickeln, die für die Allgemeinheit relevant sind. Die Frage, was ist ein Mensch? Ich kann Ihnen sagen, wo die unterschiedlichen Funde herkommen, wie alt sie sind, welche Eigenschaften die Urmenschen hatten, wie deren Kultur aussah. Und diese grundsätzlichen Fragen, die über viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, Fragen der Religion oder Philosophie oder sonst was waren, sind heutzutage wissenschaftliche Fragen, die wir beantworten können. Und so gesehen ist es nicht überraschend, dass wenn jemand fragt, was ist der Mensch, dass Leute zu mir kommen. Und für manche dieser Fragen, nicht alle, habe ich auch Antworten. Und wenn ich eine Antwort habe, gebe ich das auch weiter, wenn gefragt.
Das frage ich Sie später nochmal. Was ist der Mensch? Jetzt möchte ich nochmal bei Ihrer Tätigkeit als Archäologe und als Ausgräber bleiben. SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Entdecker der weltweit ältesten figürlichen Darstellung eines Menschen, Professor Nicolas Conard. Es geht nicht nur um diese 40.000 Jahre alte Venusfigur, Sie haben ja auch noch viel mehr gefunden, aus den Höhlen der Schwäbischen Alb zutage gefördert. Das alles ist mittlerweile Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Das heißt, es ist weltberühmt, weltwichtig, mehr geht nicht. Was können Sie und Ihr Team besser als andere Archäologen?
Ich bin ein bisschen stur und bin gründlich, vielleicht ein bisschen pingelig in manche Dinge, aber ich denke, wir bringen einen großen Einsatz. Wir arbeiten unter meiner Leitung auf der Schwäbischen Alb seit etwas mehr als 20 Jahren, aber fast genauso lange in Südafrika, im Vorderen Orient. Ich fahre in wenigen Tagen nach Iran für eine Grabung, auch in Ostafrika, Syrien, wenn es keinen Krieg gibt. Und der Schwerpunkt aller dieser Forschungsprojekte bezieht sich auf die spätarchaischen Menschen und Entstehung von modernen Menschen und deren Ausbreitung. Warum gibt es heutzutage nur eine Menschenform, nämlich Homo sapiens, Menschen wie wir, während vor selbst 50.000 Jahren gab es mindestens vier Arten. Moderne Menschen, Neandertaler, Denisovans, Flores-Menschen, vielleicht auch andere Formen. Warum ist das so? Das ist meine Kernfrage.
Also ich halte es mal fest, Sie haben Ihre Hartnäckigkeit erwähnt, die Sie zu dem Archäologen unserer Zeit machen. Können Sie noch was anderes sagen?
Ich bin erstmal nicht der Archäologe unserer Zeit. Ich bin einer von vielen Archäologen. Ich bin auch Geländemann, bin sehr viel im Gelände. Da mache ich keine Kompromisse. Alle an der Uni wissen, ich lasse hin und wieder gewisse Verwaltungsdinge ein bisschen schleifen. Aber dafür mache ich meine Forschung ziemlich gründlich. Und natürlich, wenn man vor allem Bibliotheksarbeit macht, wird man Entdeckungen machen, die eine etwas andere Natur haben, wo man vielleicht sehr viel Erkenntnisgewinn hat. Aber in der menschlichen Evolution kann man immer noch heute spannende Entdeckungen machen, die nicht nur bezogen sind auf Kleinigkeiten, sondern noch große Fragen sind offen. Und ich denke, je später man in der Zeit geht, gibt es eine Tendenz, dass eher Detailwissen ermittelt wird. Aber in diesen frühen Zeiten gibt es viele grundsätzliche Fragen, die offen sind. Es ist gar nicht so lange her, zumindest als ich Student war, hat man Argumente mobilisiert, die dokumentiert haben, dass der Mensch aus Afrika kam. Das war vorher nicht eindeutig klar.
Haben Sie hier in Tübingen besonders gute Bedingungen für Ihre Arbeit?
Ja, ich habe die besten Bedingungen weltweit, die mir bekannt sind. Deswegen bin ich auch hier, deswegen bin ich nie gegangen. Das Land Baden-Württemberg hat mich immer unterstützt, die Universität. Wir sind hier im Schloss von Tübingen wunderbar untergebracht. Ich kenne alle wesentlichen Institute auf Erde und es gibt kein Institut, was ich auf gleichen Ebene vergleichen würde. Ich denke, für eine Universitätseinrichtung geht es nicht besser.
Liegt es ausschließlich an der finanziellen Ausstattung?
Nein, man kann viel Geld haben und schlechte Leute, dann passiert wenig. Wir haben gute Leute, gute Ausstattung, gute Räumlichkeiten, ein tolles Land, was investiert in die Archäologie. Und auch ein schönes Museum, auch also im Schloss Hohentübingen. Wir haben auch ein Museum in Blaubeuren, das Urgeschichtliche Museum, ein Archäopark im Lohnetal. Die sind alle Sachen, die eindeutig zeigen, dass die Menschen in Baden-Württemberg einen sehr starken Bezug zu diesen Themen haben. Die nehmen das ernst, investieren in unsere Themen. Auch unser Weltkulturerbeantrag wäre nicht möglich ohne eine sehr intensive Unterstützung vom Land. Und ich denke, das Land erkennt, dass es vielleicht kein anderes Fach, was so viel bewegt für die Menschen. Ja? Man investiert bei uns Zehntausender Summen oder Hunderttausende Summen und Sachen von unschätzbarer Wert entstehen daraus.
Stimmt das? 1995 sind Sie nach Tübingen gekommen.
Ja.
War das damals schon ausschlaggebend, dass Sie sagten, hier wird gute Forschung betrieben?
Ja, man muss aber auch sagen, dass es relativ wenig Standorte für mein Fach gibt. Die Tatsache, dass ich Abschlüsse in Chemie, Physik und Geologie hatte, war nicht immer vorteilhaft für mich.
Sie sind Naturwissenschaftler von Haus aus?
Beides. Ich habe seit der Schule gegraben, habe Kulturanthropologie und Archäologie studiert, aber ich wollte immer, für mich waren die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft immer sehr, sehr fließend und Kulturwissenschaft. Und ja, ich habe einiges publiziert in der Physik und Chemie und Geologie und dann gab es Standorte, wo ich mich beworben habe in eher humanistischen Fachbereiche, wo die gesagt haben, ja, was soll das alles mit den Naturwissenschaften? Und hier in Tübingen war der einzige Standort, wo es naturwissenschaftliche Archäologie gab. Und ich habe die Ausschreibung gelesen. Mein Lehrstuhl heißt Ältere Urgeschichte und Quartär Ökologie, Umwelt und ökologische Verhältnisse der letzten Millionen Jahre. Ich habe die Ausschreibung gelesen. Mensch, das ist genau, was ich mache. Ich habe mich dafür beworben, habe die Stelle bekommen und bin seit 95 hier und auch sehr gern hier.
Das heißt, es ist sehr extra, wenn man als Naturwissenschaftler zur Archäologie findet.
Ich habe immer beides gemacht. Ich habe schon in der Schule sehr viel gegraben und ich habe nie was gelernt und was erfahren, das mir mehr Spaß gemacht hat, was intellektuell eine größere Herausforderung war. Und die anderen Fragen wie Chemie und Physik, die ich gern studiert habe, waren für mich auch eine Begeisterung, weil ich wissen wollte, wie die Welt um mich funktioniert. Zumindest für mich die Kombination von beiden Aspekten, Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft, ist perfekt. Und es ist bei uns nie langweilig. Es gibt Phasen, wo ich relativ tief in naturwissenschaftlichen Themen hineinsteige, aber dafür andere Zeiten, wo ich mich vielleicht mit Musik auseinandersetze. Und diese Gegensätze sind eine große Herausforderung für mich und dadurch wird es nie langweilig.
Was machen Sie eigentlich, wenn man gräbt und gräbt und gräbt und gar nichts findet? Und dann ist es doch langweilig.
Ich habe es nie als langweilig empfunden, im Gegenteil. Auf Grabung, man ist meistens so oft noch näher aneinander als wir. Wir sitzen vielleicht 1,20 Meter auseinander. Also auf einer Grabung ist man oft fast in Körperkontakt mit den Mitmenschen und dann führt man Gespräche, man singt, man erzählt Dinge, völlig unproblematisch.
Was singen Sie beim Graben?
Klassiker, es kann Mozart sein, aber es kann auch Led Zeppelin sein. Es gibt auch Leute, die einfach immer am Singen sind. Es gibt auch Leute, man sagt, bitte hör auf zu singen. Oder es ist nicht so, dass man sich zu Tode langweilt. Und natürlich, wenn man wenig findet, dann findet man doch etwas und sagt, ha, guckt das an. Und dann ist die Begeisterung auch vielleicht noch größer. Aber das Nichtsfinden gehört dazu genauso wie Sachen zu finden.
Was war die längste Zeit, wo Sie nichts gefunden haben?
Es gab immer irgendwas. Allein die Sedimente, wie die aussehen, sind die feinkörnig, grobkörnig. Es gibt immer irgendwas, was spannend ist. Und in der Regel ist es so, selbst wenn man keine archäologischen Funde hat, hat man Tierknochen, Pflanzen und vieles mehr. Jeder Fall ist anders. Und wie gesagt, ich freue mich sehr. Ich reise am Montag nach Iran und werde für einen Monat im Gelände sein. Zuvor ist die Mannschaft schon da und hat begonnen. Da habe ich einen wunderbaren Mitarbeiter, Mohsen Sedi, der schon am Graben ist. Der schickt mir jeden Tag Berichte über die Grabung. Und ich freue mich, dass ich bald da sein werde. Und das ist alles anders als langweilig.
Wir halten mal fest, wo Sie graben. Das ist natürlich auf der Schwäbischen Alb, das ist klar. Iran jetzt, Südafrika haben Sie ja auch schon einiges gegraben.
Ja, sehr viel in Südafrika, auch etwas in Ostafrika. Vor wenigen Monaten war ich am Ayassi-See in Tansania und ja, ich habe viel in Syrien, Ägypten gegraben. Das ist auch das Schöne an der älteren Urgeschichte. Die Phänomene, die man an einen Ort dokumentiert, kann man besser verstehen, wenn man Vergleichsbeobachtungen hat an anderen Orten.
Bringen Sie dann Ihre Leute von hier immer mit zu den Grabungsstätten oder rekrutieren Sie die vor Ort?
Es ist sehr unterschiedlich. In Iran arbeite ich überwiegend mit Iraner und Iranerinnen. Ich bin der einzige Nicht-Iraner in der Mannschaft. Und in Südafrika gemischt, sehr viele Studierende aus Deutschland und Tübingen kommen gern. Wir haben immer eine Handvoll Südafrikaner. In Südafrika ist es oft so, dass die beruflichen Chancen in der Archäologie nicht so ausgezeichnet sind. Und sehr talentierte Leute gehen lieber in Bereiche, wo man mehr verdienen kann. Aber ein paar Südafrikaner sind immer dabei. In Syrien war es immer gemischt, Ägypten immer gemischt und auch hier in Deutschland. Also gerade in Deutschland habe ich mehr Ausländer als Deutsche auf den Grabungen. Also die ganze Welt kommt hierher für die Grabungen.
Die Kontakte laufen dann über die Universitäten vor Ort.
Das läuft, es ist alles persönlich. Das ist ein sehr kleines Fach. Ich kenne die Kollegen mehr oder weniger weltweit. Die kennen Tübingen, die kennen meine Mitarbeiter. Und ja, ich schicke Informationen über die Grabungen, vielleicht an 50 Kollegen. Und dann Nachwuchskandidaten oder Kollegen selbst melden sich und sagen, ja gut, ich kann für 8 Wochen kommen. Und das ist auch das Spannende. Man weiß nie wirklich im Voraus, wer zur Verfügung steht. Und weil es ein kleines Fach ist, kann man als Individuum relativ viel bewegen, auch Möglichkeiten für Nachwuchskandidatinnen und Kandidaten produzieren. Man kann das Fach mitbestimmen. Und ich denke, die Möglichkeit, etwas, was ich für wichtig halte, mitzubestimmen, füllt den Tag mit Leben.
Wenn ich das jetzt mal festhalte an dieser Stelle, also gute Kontakte weltweit, schönes Netzwerk, Hartnäckigkeit haben Sie ja auch schon erwähnt, was Sie brauchen für Ihren Beruf. Auf eines habe ich jetzt noch nicht wirklich eine Antwort, die mir das erklärt. Ich stelle ja fest, dass Sie ein guter Verkäufer Ihrer Wissenschaft sind.
Ich empfinde es nicht so. Manchmal sagen Leute das, aber wenn jemand mich fragt, gebe ich eine Antwort. Ich gebe meine ehrliche Antwort. Wenn das dazu führt, dass Leuten das überzeugend finde, desto besser. Aber es ist nicht so, dass ich aktiv verkaufe. Ich denke, das kommt ganz von alleine, wenn die Ergebnisse gut sind. Zumindest habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass Leute, weil die Ergebnisse gut auf mich zukommen. Sie haben mich angerufen und sagten, ja, stehe ich zur Verfügung für ein Gespräch. Ich sage, ja, gut, warum nicht? Die Stunde finde ich schon, ja. Und für mich ist es nicht verknüpft mit Verkaufen. Für mich ist es verknüpft mit Erkenntnisgewinn, Neugier, gewissen Einsatz. Ich nehme das schon sportlich. Ich will da schon was bewegen. Aber Verkaufen steht für mich wirklich nicht im Vordergrund. Aber die Wissenschaftlichkeit ist das Entscheidende. Und wenn die wissenschaftliche Seite stimmt, wird es einfach naturgemäß Interesse dafür geben.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Nicolas Konrad, Direktor des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Universität Tübingen und auch Entdecker der ältesten Musikinstrumente der Welt. 35.000 Jahre alte Flöten aus den Höhlen der Alp. Herr Professor Konrad, woraus sind diese Flöten hergestellt?
Die ersten, die entdeckt wurde 1995, die waren 2 Flöten aus Schwanflügelknochen. Und die dritte Flöte war aus Mammutelfenbein, entdeckt 2004 von meiner Mannschaft. Und danach kamen immer wieder weitere Beispiele von Elfenbeinflöten aus Mammutelfenbein geschnitzt. Eine sehr aufwendige Angelegenheit, eine Flöte aus Mammutelfenbein herzustellen und auch Flöten aus Gänsegeierknochen. Das hängt damit zusammen, dass die Erhaltung bei uns auf der Alp in den Höhlen ausgesprochen gut ist und Knochen und Elfenbein ja in einem sehr guten Zustand überlebt. Und daher können wir die Funde entdecken.
Woran erkennt man das eigentlich, wenn man jetzt, ich sag mal, ein Stückchen Knochen mit einem Loch drin findet, dass das Teil einer Flöte ist?
In meinem Fach ist es mit wenigen Ausnahmen immer so, man findet, wonach man sucht. Und deswegen ist die erste Entdeckung von etwas so entscheidend, weil wenn man etwas hat, jetzt bei uns könnte es bemalte Steine sein, Flöten oder vieles mehr. Der Trick ist es, einmal zu sehen. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, wonach man sucht. Und dann beim Graben und vor allem die Fundbearbeitung. Unser Gespräch deutet ein bisschen darauf hin, dass sehr viel im Gelände passiert. Das ist nur begrenzt der Fall. Es gibt unheimlich viel Laborarbeit, Sortierarbeit, Zusammensetzen und vieles mehr. Und sehr oft ist es so, dass die Leute, die im Labor arbeiten, oft Studierende, auch Profi Archäotechniker sortieren das Material. Zum Beispiel eine Person bekommt die ganze Elfenbeinstücke. Und weil wir genau wissen, wie die Flötenfragmente aussehen, können wir auch die kleinen Stücke identifizieren. Und dann beginnt eine enorme Puzzlearbeit. Dann hat man vielleicht einige Dutzend solche Stücke. Und dann versucht man festzustellen, was zusammenpasst. Wir sprachen vorhin über die Frauenfigurine. 9 Stücke kommen zusammen. Eine Elfenbeinflöte hat 31 Stücke. Die erste entdeckte hatten mehr als 20 Stücke. Und das ist eine Puzzlearbeit, was tausendmal schlimmer ist, als Sie sich jemals überhaupt vorgestellt haben. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie aufwendig das ist.
Sie haben jetzt mehrere Flöten gefunden. Was bedeutet das eigentlich? Nicht eine Flöte, sondern viele Flöten.
Es bedeutet, dass Musik ein ganz normaler Teil des damaligen Lebens war. Kunst, Musik und vieles mehr war einfach ein normaler Bestandteil des Lebens, damals vor 40.000 Jahren hier auf der Alp, genau wie heutzutage. Natürlich, die Lieder, die man gesungen hat, die Musik, die man gespielt hat, war eine andere als heutzutage, selbstverständlich auch. Die Details, wenn es um die figürliche Darstellung geht, sind natürlich anders als was man heutzutage üblicherweise auf dem Kunstmarkt sieht. Aber grundsätzlich, dass der Mensch die Fähigkeit hatte, Darstellungen zu machen, gezielt mit einem Inhalt, was für uns heutzutage immer noch erkennbar ist, ist fantastisch. Bei den Flöten ist es ein bisschen komplexer, weil wir die Melodie, die damals gespielt hat, nicht rekonstruieren können. Wir können das nur annähern, was sehr häufig gemacht wird. Ich arbeite im Moment relativ viel mit Friederike Potongowski in Berlin. Sie kann die Flöten wunderbar spielen. Natürlich, was sie spielt, ist sicherlich anders, als was die Menschen vor 40.000 Jahren gespielt hat. Aber die Vielfalt an musikalischen Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Flöten hergeben, ist fantastisch und genauso beeindruckend wie die Kunstwerke.
Stellen Sie sich das dann so vor, dass die Steinzeitmenschen vor ihrer Höhle gesessen haben und so ein bisschen geflötet haben?
Ich stelle mir vor, eher in der Höhle. Die Akustik ist wesentlich besser in der Höhle. Also vor der Höhle pfeift der Wind dadurch und da muss man relativ laut sprechen. Wenn man in der Höhle ist, ist es unglaublich still und ruhig, selbst im Eingangsbereich. Und wenn man da sitzt, zum Beispiel auf der Grabung, man hört die Wassertropfen von oben. Und da, wenn man Musik spielt oder spricht oder singt oder vielleicht auch Theater gespielt hat, hat man eine perfekte Kulisse, eine perfekte Akustik. Und ich denke, deswegen ist es auch nicht Zufall, dass Flötenmusik in den Höhlen gespielt wurde und was wir die Flöten da finden.
Stellen Sie sich das so vor, dass die geflötet haben, um so ein bisschen gute Laune zu machen, schöne Stimmung?
Kann genauso gut Trauer gewesen sein. Also ich stelle mir vor, die Vielfalt der Emotionen, die wir heutzutage haben, existierten auch vor 40.000 Jahren und ich kann das nicht beweisen. Wir können nur von Hypothesen reden, aber zumindest meine Hypothese wäre, dass es Zusammenhänge gab, wo Musik einen spirituellen Zusammenhang hatte. Ich meine im allgemeinsten Sinne, so wie in der Kirche heutzutage. Ich halte es für wahrscheinlich, dass es auch Musik gab, was die Freude zum Ausdruck brachte. Anders ausgedrückt, ich denke, wenn man über Musik verfügt, begleitet Musik das Leben, genau wie Musik unser Leben begleitet. Und ich denke, die Radiozuhörer, gerade bei SWR 2, wo so viel Musik gespielt wird, kennen das. Und ich denke, auch wenn das vielleicht eine sehr einfache Betrachtungsweise ist, dass wenn die Musik da ist, wenn man Musik kennt, dann singt man, dann pfeift man. Wenn man in der Lage ist, ein Musikinstrument zu spielen, desto besser. Die Flötenreste sind immer mitten in den Abfallresten auf den Fundplätzen. Ich würde vielmehr sagen, in den Fundschichten, die alle möglichen Fundgattungen beinhalten. Knochenkohle, Reste von Pferd, Rentier, Steinbock, unterschiedliche Tiere, die gejagt wurden, Pflanzenreste, insofern sie erhalten sind, sehr viele Steinwerkzeuge, Werkzeuge aus Knochen, Gewein, Elfenbein und die Flötenfragmente liegen mittendrin. Das ist für mich ein Hinweis dafür, dass die Musik und die Musikinstrumente gespielt wurden im Alltagsleben. Das heißt nicht, dass die alltäglich waren, weil unser Alltagsleben und unser Leben an sich sehr vielseitig ist und das Leben bei Jäger und Sammler ist genauso vielfältig. Aber da, wo man Zeit verbracht hat, wo andere Sachen auch in den Boden gekommen sind, findet man auch die Flötenreste. Und so gesehen gehe ich schon davon aus, dass vielleicht um meine Feuerstelle herum, nach einer Mahlzeit, vor einer Mahlzeit, nach einem Mittagsschläfchen, dass Musik gespielt wurde. Und wir finden nur die Flöten. oder fast nur die Flöten. Aber natürlich kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass wenn man über vielfältige Flötenmöglichkeiten verfügt, dass man nicht gesungen hat, getanzt hat, geklatscht hat, Trommeln und vieles mehr gehabt hat. Aber als Archäologe würde ich immer differenzieren zwischen was ich weiß, was ich 100% nachweisen kann und belegen kann und was ich vermute.
Was vermuten Sie, wie das Leben vor 40.000 Jahren auf der Alp war? Das war ja Homo sapiens, der dort lebte. In was für einer Landschaft lebte er?
Damals war es eine überwiegend offene Graslandschaft. Es gab Bäume, aber in geschützten Lagen, entlang Flüsse und Bächer oder an Orte, ja, die ein bisschen geschützt waren. Man redet oft von der sogenannten Mammutsteppe. Das war eine sehr kalte Landschaft, aber auch eine sehr produktive Landschaft. Allein ein Mammut frisst ungefähr einen Zentner Gras am Tag. Und wenn es ganze Herde davon gibt, gibt es natürlich eine sehr üppige Vegetation, aber eine Graslandschaft. Auch die Pferden, die Wiesende und andere Tiere brauchen das auch. Das heißt, es war zwar sehr kalt, aber trotzdem eine üppige Landschaft. Und gerade die Tierbiomasse war eigentlich relativ hoch. Und deswegen war das sehr attraktiv für die Jäger. Aber man soll nicht denken, dass man nur von Fleisch und Fett gelebt hat. Gerade Wildfleisch ist relativ mager. Man braucht Fett und auch Kohlenhydrate. Pflanzen wurde auch sicherlich geerntet, womöglich, und Beeren und vieles mehr. Und so gesehen war die Sicherung der Ernährungsgrundlage in der Regel gar nicht so schwer. Die wussten ganz genau, was sie brauchten, hatten auch eine wunderbare Technik. Gerade die frühmodernen Menschen haben eine unglaubliche Vielfalt an Steinwerkzeuge, Werkzeuge aus Knochengewein, Elfenbein, unterschiedliche Projektivformen. Die waren Herr der Lage und hatten gar kein Problem, in der Regel durchzukommen. Entscheidend ist die Vegetation. Solange die Vegetation üppig ist, floriert die Tierwelt. Die Tiere pflanzen sich fort, die Menschen gedeihen. Wenn es dann so kalt ist, so wenig Sonnenschein und so wenig Niederschlag gibt, dass die Vegetation zurückgeht, dann geht die Bevölkerung der Tiere zurück, die Bevölkerung der Menschen zurück. Und in Extremfällen, wie in unserer Region zwischen ungefähr, sagen wir, 38.000 und 15.000 Jahren, haben wir eine Phase, wo es so kalt und trocken war, dass es kaum Pflanzen gab, kaum Tiere gab und keinen Menschen gab. Das nennen wir das letzte glaziale Maximum. So gesehen war die Eiszeit vielfältig. Aber unter den normalen eiszeitlichen Bedingungen, der sogenannte Mammutsteppe, kamen die Menschen gut zurecht.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Archäologen Nicolas Konnard. Ihn beschäftigt die Frage, wie hat sich der moderne Mensch entwickelt? Herr Professor Konnard, man stellt sich das ja so vor, in der Steinzeit wilde Gestalten mit Tierfell umhängen, die am Lagerfeuer sitzen, neben sich so eine Holzkeule und dann in den Höhlen wohnen. Ich weiß, dass Sie als Wissenschaftler das ganz ärgert, dieses Bild.
Es gibt wenig, was mich ärgert. Die Keulen hatten sie auch gehabt. Na, hin und wieder braucht man eine Keule, um ihre Steine zu schlagen oder sonst was. Aber ich denke, die entscheidende Frage ist, welche Fähigkeiten die Menschen hatten. Und spätestens mit den frühmodernen Menschen, das gehört in eine Periode, die wir Archäologen das Ordnasian nennen, die Menschen waren genau wie wir. Das heißt, man könnte ein Mensch von vor 40.000 Jahren gedanklich in die moderne Welt transportieren, zumindest wenn die als Kinder hier ankämen und nichts anderes kennen würden, würden sie sofort zurechtkommen. Umgekehrt ebenso. Für Sie oder selbst für mich wäre es etwas problematisch, weil, gut, ich kenne die Technik, aber es wäre sehr weit hergeholt zu behaupten, dass ich genau weiß, wie man Rentiere jagt. Weiß ich nicht, ich habe irgendwelche Vorstellungen. Aber ich bin sicher, dass die Menschen, die wir da begegnen werden, eine Frau oder ein Mann, die oder der ein Vogelherdfigur geschnitzt hat oder Vogelherd-Mammut oder sonst was oder eine schöne Flöte geschnitzt und gespielt hat, die sind Menschen mit unseren intellektuellen Fähigkeiten.
Haben die in den Höhlen gelebt?
Ja, natürlich, insbesondere im Winter. Eins war es und das ist kalt. Und sie sind bestimmt hin und wieder heutzutage im Winter unterwegs und wissen, wie kalt es jetzt ist. In der Eiszeit war es wesentlich kälter. Und gerade die geschützten Höhlen waren extrem attraktiv in den kalten Jahreszeiten.
Im Sommer haben Sie im Freien gelagert?
Sagen Sie so, im Sommer gehen wir davon aus, dass die Aufenthalte überwiegend im Freiland waren. Das Problem ist, dass es auf der Schwäbischen Alb große Phasen von Erosion gegeben hat. Das heißt, die Freilandsfundplätze sind oft umgelagert und gestört. Das ist ein geologisches Problem. Und so gesehen haben wir relativ wenig gute Freilandstationen. Und wir haben das Glück in den Höhlen, dass die Sedimente nicht umgelagert wurden und erhalten sind, sodass wir die gut untersuchen können.
Das heißt, deswegen haben Sie auch so viel in den Höhlen gefunden, weil das woanders wahrscheinlich schon weggeschwemmt ist oder?
Ja, leider. Und das finde ich auch spannend. Ich habe für meine Promotion und in den Jahren, bevor ich nach Tübingen kam, erstmal von der University of Connecticut in den Staaten aus und später vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum und von der Uni Köln, bevor ich nach Tübingen kam, sehr viel im Freiland gegraben. Im Rheinland sind die besseren Fundplätze im Freien. Als ich nach Tübingen kam, Mitte der 90er habe ich sehr viel Zeit verbracht im Mittelneckargebiet, wo es Ziegeleigruben gibt. Da habe ich erwartet, dass wir Freilandstationen finden konnten, aber haben die nicht finden können. Auch auf der Alb ist es sehr, sehr schwer, Freilandstationen zu finden.
Aber gesucht haben Sie sie. Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee zu sagen, ach, dann nehmen wir mal das Weizenfeld und suchen da was?
Bauchgefühl, ja. In der Tat habe ich viele neue Plätze ausgesucht für Grabungen und da hat man mal Glück, mal Pech, aber selbst die Orte, wo man wenig archäologisches Material findet, liefern immer irgendwas. Selbst die Sedimente sind für uns spannend, man gewinnt sehr oft Informationen über die Tierwelt, die Pflanzenwelt und wenn man dabei bleibt, findet man auch archäologische Fundschichten. Natürlich, wenn man keine Ahnung hat, könnte es sein, dass man jahrzehntelang Pech haben könnte. Das Problem hatte ich zum Glück nicht.
Sie haben das vorhin schon erwähnt, dass in der Steinzeit, dass das eine Zeit war, als wir hier viele verschiedene Menschenarten hatten, die hier gemeinsam lebten. Was wissen Sie eigentlich über das Ende der Neandertaler? Sind die einfach ausgestorben oder sind die vernichtet worden?
Ich denke, man muss es sehr differenziert betrachten. Es gibt nicht eine universale Erklärung. Es gibt immer in der Archäologie unterschiedliche Ereignisse, die regional beobachtet werden. Ich denke, wir können die Situation hier sehr genau anschauen. Da haben wir sehr gute Informationen. Es gibt kaum ein Gebiet weltweit, was so gut untersucht ist wie die Schwäbische Alb. Und was wir hier sagen können, ist, dass die Neandertaler systematisch sich ernährt haben, vor allem durch Jagd auf Pferd und Rentier. Andere Tierarten waren dabei, Höhlenbären hin und wieder, Steinbock, aber im Großen und Ganzen Großwild. Der moderne Mensch kam an etwa 42.000, 43.000 vor heute. Und wir sehen gleich in den ersten Schichten eine Tendenz, dass die Ernährungsgrundlage etwas breiter war. Wir sehen, dass Fische gefangen wurden, Donaulachs, Forelle, Perlfische und andere Arten. Wir sehen auch, dass Schneehuhn systematisch gefangen und gegessen wurde. Und wir sehen auch, dass Hasen zum Beispiel genutzt werden. Und es ist nicht so, dass Neandertaler nicht in der Lage wären, sowas zu essen, nur hatten sie es nie nötig. Die haben sich in unserem Raum spezialisiert auf Großwild. Die modernen Menschen kommen an, haben sich auch vor allem durch Großwildjagd und natürlich Pflanzennutzung ernährt, aber sind bereit, noch weiter zu gehen, haben auch die Technik, noch weiter zu gehen und Fische und andere Ernährungsquellen zu sich zu nehmen. Das führt dazu, dass wenn es knapp wird für die Neandertaler, irgendwann geht das Großwild aus und der moderne Mensch kommt immer noch durch die Runde, weil das Ernährungsspektrum wesentlich größer ist. Und da gibt es vielfältige wissenschaftliche Diskurse über diese ganze Thematik, aber der Erfolg hängt nicht eins zu eins mit Musik und Kunst in Verbindung, sondern mit der Demografie, mit der Fortpflanzung, mit dem Gesundheitswesen und Ernährungssituation. Und was wir immer beobachten oder fast immer beobachten bei uns in unserer Region ist, wenn man Neandertaler-Fundschichten gräbt, haben sie eine Kelle oder Stücke Toreisen, graben, graben, graben. Irgendwann, tick, da haben sie ein Steinartefakt. Und da sagen wir, ach, wunderbar, Steinartefakt. Wenn sie in den Schichten des modernen Menschen graben, ist es so, sie graben und sie haben so viele Funde, sie wissen gar nicht, welche Funde sie zuerst einmessen sollen. Das heißt, die Bevölkerungsdichte von modernen Menschen war wesentlich höher und wir können dokumentieren, dass die Bevölkerungsdichte höher war und dass die Neandertaler mit der Zeit ausgegrenzt wurden. Ich denke, dieses Modell gilt für weiten Teilen von Europa und auch Südwestasien, aber die Quellenlage hier ist besonders günstig.
Jetzt haben Sie diese spektakulären Funde gemacht, 40.000 Jahre alt. Was war das eigentlich damals für eine Zeit, dass da so viel passierte? Das war ja ein enormer Sprung in der Menschheitsgeschichte.
Ja, in der Tat. Und das ist ein Hauptforschungsthema für mich. Die Fossilfunde in Afrika zeigen, dass moderne Menschen graduell entstanden sind, erwartungsgemäß über einen Zeitraum, sagen wir ab 300.000. Ab 200.000 haben wir Menschen, die unsere Anatomie hatten, unsere Gehirnmorphologie, prinzipiell die theoretische Möglichkeiten, viel zu machen, was wir heutzutage machen können. Gleichzeitig gibt es in westlichen Eurasien Neandertaler, in Sibirien und Gebieten in Zentralasien Denisovan-Menschen und selbst die kleine sogenannte Habits- oder Flores-Menschen in Südostasien auf den Inseln. Und allein die Tatsache, dass man, sagen wir, 150.000 Jahre oder länger gebraucht hat, bis Menschen in Afrika entweder über Arabien oder vielleicht über die Levante nach Europa kamen, allein diese Beobachtung zeigt, dass die Verhältnisse sehr ausgeglichen waren. Wenn es nicht der Fall wäre, seit Thomas Malthus Ende des 18. Jahrhunderts wissen wir natürlich, dass Organismen mehr Nachwuchs produzieren, also überleben. Und prinzipiell ein ökologisches Prinzip ist, dass Organismen ständig die Grenzen testen und ausbreiten. Wenn es keine Barriere gibt, Gebirgskette, Flüsse, Ozean oder sonst was, wird ein Organismus sich ausbreiten. Haben wir oft erlebt in unseren eigenen Gärten. Und die Tatsache, dass der moderne Mensch gut 150.000 Jahre für die Ausbreitung gebraucht hat, bevor das wirklich losging, zeigt, dass es sehr ausgeglichen war. Und wir können sogar dokumentieren in Südwestasien, dass es Fundplätze gibt, wo moderne Menschen Fuß gefasst haben und später Neandertaler dazukamen. Kurz gesagt, die Verhältnisse waren extrem ausgeglichen bis zu dieser Zeit vor 50.000, 40.000 Jahren vor heute, als diese sprunghafte Entwicklung stattfand.
Es wäre zwei Zeitgenossen heute mit dem US-amerikanisch-deutschen Archäologen Nicholas Connard, der im Laufe der Zeit auch zum Experten fürs Schwäbische wurde. Herr Connard, wo kommt eigentlich das Geld für Ihre Grabungskampagnen her?
Die Personalkosten sind die Hauptkosten, die kommen überwiegend von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der Heidelberger Akademie der Wissenschaft, von unserem Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg. Die Grabungskosten, die genauso wichtig sind, obwohl die Summen deutlich kleiner sind, natürlich die Personalkosten gehen in sehr große Summen, aber wir bekommen seit vielen, vielen Jahren Unterstützung aus der Privatindustrie, gerade von Heidelberger Zement für die Grabung am Hohlefels, der Firma Voigt und auch andere Firmen, auch Romine stiftet einen Eiszeitforschungspreis für uns und es ist eine wunderbare Mischung. Und auch was man betonen muss, ist, Geld ist eine Sache, aber auch die Logistik spielt eine Rolle. Wir machen sehr viel Schlemm- und analytische Arbeiten auf dem Gelände von Heidelberg Zement seit vielen, vielen Jahren. Diese technische Hilfe spielt eine Rolle. Und alle Städte, wo wir arbeiten, Niederstotzken, Blaubeuren, neulich in Ferienstadt, unterstützen uns auch oft mit sehr günstiger Unterkunft. Und überall, wo wir hier arbeiten, ohne Ausnahme ist es so, dass wir sehr gut aufgehoben sind. Vor allem in Blaubeuren sind wir im archäologischen, im urgeschichtlichen Museum, manchmal 25 Leute und da und überall werden wir sehr gut behandelt.
Also festhalten kann man, dass die Archäologie sehr viel Geld kostet, dass sie auch geschickt sind, dieses Geld zu beschaffen. Ergibt sich ein Nutzen daraus, wenn man mehr weiß über das Leben vor 40.000 Jahren oder ist das einfach nur interessant? Das heißt, was bekommen die Geldgeber für ihr Geld?
Die Geldgeber bekommen die Antworten auf die ewige Fragen, was ist der Mensch, wo kommen wir her? Ich weiß nicht, was für Kriege und religiöse Texte über diese Themen über die Jahrtausende geschrieben haben. Aber es gibt, wenn man wissen will, wo der Mensch herkommt, sind wir die Einzige, die eine Antwort geben können. Alles andere ist Spekulation. Wir liefern die Funde, die dokumentieren weltweit, wo Menschen gelebt haben, welche Anatomie die hatten, welche kulturelle Fähigkeiten die hatten. Und die Frage, wo der Mensch herkommt, was der Mensch ist, ist die Frage, die wir beantworten. Ich denke nicht, dass ein Pfarrer oder Priester Ihnen das wirklich sagen kann. Die haben sicherlich ihre Nische, wo sie mit anderen Fragen helfen können.
Was ist der Nutzen, wenn ich das weiß?
Ach gut, das ist Lebensqualität. Stellen Sie vor, Sie würden aufstehen und haben nicht die geringste Ahnung, wo Sie selber herkommen, wer Sie überhaupt sind. Das war der Zustand über viele, viele Jahrtausende, wahrscheinlich Jahrzehntausende. Und die teilweise aus heutiger Sicht komische Erklärungsansätze für die Entstehung der Menschheit, die es gab, dokumentieren, wie oft man auf dem Holzweg war. Jetzt haben wir durch empirische Beobachtungen sehr schlüssige Antworten zu diesen Fragen. Und ich denke, das ist zumindest mir fällt nichts anderes ein, was wertvoller wäre.